So, jetzt geht's los hier. Es ist schon losgegangen, oder? Ist super hier. Ich bin nicht das erste Mal in Gunzenhausen. Ich war schon mal so mit 13, 14 hier, das ist schon ein bisschen länger her. Und war dann auch zwischendurch mal wieder hier. Es zieht mich immer wieder nach Gunzenhausen. Ich weiß nicht, was das ist, aber an der Osterkonferenz war ich noch nie. Vielen Dank, dass ich auch mal hier sein darf. Das ist cool. Mein Einstieg jetzt ist nicht so easy, denn ich muss dich enttäuschen. Ich muss jetzt über Enttäuschung sprechen. Und eine Enttäuschung ist gut, manchmal. Tut zwar weh, aber ist gut, weil eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und deswegen ist gut, dass wir manchmal im Leben, wie auch immer, enttäuscht werden, damit die Täuschung ein Ende hat. Verstehst du das? Jetzt gibt es ja banale Dinge, die einem so im Alltag passieren, wo man eigentlich sagt, okay, ist logisch, dass ich da enttäuscht werde. Also wenn du zum Beispiel mit der Deutschen Bahn fährst, ja? Sorry. Also das sind die Arten von Enttäuschung, wo wir sagen, okay, das ist normal, oder? Dass die Klimaanlage bei 38 Grad nicht geht oder dass halt der Zug nicht kommt oder halt früher, als er kommen soll, ne? Oder so. Also das ist klar. Nee, die Enttäuschung, über die wir jetzt heute Nachmittag sprechen, sind so ein bisschen andere Arts, die so ein bisschen eine Schublade tiefer gehen. Also ne, wenn du von Menschen enttäuscht worden bist, wo du eigentlich dachtest, ich dachte, ich könnte mich auf den oder auf die verlassen. Und dann passiert was und du bist enttäuscht. Ist dir sowas schon mal passiert? Bist du schon mal enttäuscht worden? Wer ist schon mal enttäuscht worden? Also jetzt nicht von der Klassenlehrerin irgendwie eine Englischarbeit zurückgekriegt, statt eine 1, eine 4. Kann man auch enttäuscht über sich selbst sein, sondern von Menschen, so richtig viele, viele. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Hast du schon mal jemanden enttäuscht? Habe ich schon mal jemanden enttäuscht? Ja. Ich bin auch schon mal so ein Enttäuscher gewesen. Okay, danke schön, sehr ehrlich. Braucht ein bisschen Mut, ne? Zu sagen, ja doch, also ich kann mich an viele erinnern, die mich enttäuscht haben, aber ich kann mich selten noch daran erinnern, dass ich auch jemand bin, der andere enttäuscht. Oder irgendwie gehört das zum Menschsein dazu. Und ich kann dir was sagen, es gehört auch zum Christsein dazu. Ich wurde auch schon von Christen enttäuscht. Und ich habe auch schon andere Christen enttäuscht, weil wir irgendwie fehlerhafte Menschen sind, oder? Aber zum Glück haben wir ja Gott, von dem wir nie enttäuscht sind, oder? Ja, jetzt sage ich das so. Und eigentlich stimmt das ja auch. Ich weiß zutiefst, Gott kann mich nie enttäuschen, es sei denn, ich habe irgendwie so eine komische Vorstellung, dass Gott doch etwas für mich tun sollte und am Ende tut er es nicht und dann bin ich enttäuscht. Ist dir das schon mal passiert? Ja, ja mir auch. Ja? Also ich kann mich daran erinnern, ja, dass ich mal so als junger Mensch, bin ich ja jetzt nicht mehr, ja, dass ich bin mit 14 zum Glauben gekommen an Jesus und dann hatte ich manchmal so Träume und Wünsche. Und dann ist es mir leicht passiert, dass ich Gott so vor meinen Karren gespannt habe, ja, und gesagt habe, so, Gott, ne, ich glaube ja jetzt an dich und so und mach mal. Mach das mal für mich. Ja. Ich bete da auch immer schon. Ich weiß noch, aber habe ich mich total verliebt in so ein schönes Mädchen. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das läuft jetzt. Ne? Also ich bete dafür. Ich habe auch richtig gebetet. Ich habe wie ein Weltmeister gebetet. Aber irgendwie hat die das nicht so gemerkt. Ja, wie ich gebetet habe. Und ich weiß noch, hat dann nicht funktioniert. Ja? Aber ich war ziemlich enttäuscht von Gott. Ich sagte, okay, was bringt denn mein ganzes Christen? Kennst du sowas? Oder kenne nur ich das? Dass man manchmal so komische Sachen hat und man und so Wünsche und Träume, man spannt Gott vor seinen eigenen Karren und dann läuft das nicht so. Seht ihr, wir sind nicht die Ersten, denen es so geht. Die ganze Ostergeschichte hat mit Enttäuschung zu tun, zunächst mal.
Und wenn du genau schaust, wirst du in der Bibel eine Reihe von Geschichten finden und von Menschen, die enttäuscht wurden von Gott. Und sie mussten enttäuscht werden, damit ihre Täuschung ein Ende hat. Ja? Zunächst mal, die erste Geschichte, die wir lesen im Garten Eden. Ich gehe jetzt nicht die ganze Bibel durch, keine Angst. Ja. Aber da war Gott enttäuscht, interessanterweise. Ne? Hast du etwa von der Frucht gegessen? Das war die erste Frage. Ja, okay, da ging das Ganze los. Und dann waren die Menschen enttäuscht, dass sie den Garten verlassen mussten. Wie, das ist ja gemein, wir sind doch gerade erst hier angekommen. Jetzt müssen wir schon wieder raus. Ja, war die Enttäuschung groß. Vielleicht war Noah enttäuscht, dass die Arche nicht so viel Platz hatte. Vielleicht hätte er gerne noch mehr Menschen mitgenommen. Gute Frage. Sollte er nicht. Was noch? Vielleicht war Abraham enttäuscht, dass er so lange auf einen richtig leiblichen Sohn warten musste. Mose war enttäuscht, dass Gott ausgerechnet ihn jetzt beruft, Israel zu befreien, ja, aus Ägypten. Ne? Und er stellt eine Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Ja? Such dir einen anderen, soll das eigentlich heißen. Ja? Das Leben ist voller Enttäuschung. Jeremia, der Prophet, der war total enttäuscht und nennt Gott in Jeremia 15 einen Lügner. Na, du bist nicht zuverlässig, Gott. Du hast mich enttäuscht, steht da eigentlich. Das ist krass. Die Bibel ist voller Enttäuschung. Und dann kommen wir zu Jesus im Neuen Testament und denken, ja, da läuft's alles super, oder? Und dann sitzt Johannes, der Täufer, im Gefängnis und fragt, bist du wirklich der, der da kommen soll? Klammer auf, ich glaub's nicht, Klammer zu. Wow. Johannes, voll enttäuscht. Total enttäuscht von Jesus. Zu Recht. Falsche Vorstellungen gehabt, falsche Wünsche, falsche Träume, ist so einfach gesagt. Ich möchte dich mal hineinnehmen in eine Szene. Ich weiß, es ist jetzt am Ostersamstag ein bisschen unpassend, aber diese Szene finden wir am Ostersonntagmorgen sozusagen. Und zwar trifft der Auferstandene, unser Herr Jesus, trifft zwei Jünger, die unterwegs sind und sich unterhalten. Ja? Die Jünger kamen aus Emmaus. Und wir lesen mal einen Text zusammen, der ist äußerst spannend. Und es geht um Enttäuschung in diesem Text. Achtet mal drauf. Das ist Lukas 24. Ich hoffe, ihr seht das gleich hier auf dem Screen. Ab Vers 13. Ja, also, könnt ihr mit mir lesen. So, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Und unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, der meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Ist der Hammer hier, oder? Was ist denn passiert? Fragt der Auferstandene. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Da ist die Enttäuschung. Wir hatten doch so gehofft. Bist du der, der da kommen soll? Wir hatten so gehofft. Und jetzt ist er tot. Ende Gelände, Feierabend. Wir hatten so gehofft. Sie hatten einen Traum, diese Jünger, und dieser Traum wurde zerstört. Und sie ahnten nicht, dass der Traum sich gerade mit ihnen unterhielt. Das ahnten sie doch nicht. Aber das ist meine Botschaft dann morgen früh. Müsst ihr unbedingt wiederkommen. Da kommt dann die Auflösung. Aber ist das nicht genau? Übrigens, sind das nicht die einzigen Jünger, denen es so gegangen ist, so quasi, dass irgendwie alles zerstört wurde mit dem Tod von Jesus? Da wurde etwas zerstört. Ich versuche euch mal hineinzunehmen in diesen Gedanken. Was ist denn das konkret gewesen? Warum haben die das nicht begriffen, dass Jesus, er hat ja oft darüber gesprochen, ich muss leiden und sterben und werde am dritten Tag auferstehen. Frage an euch, was kann man daran nicht verstehen? Oder? Wir lesen die Bibel und denken, was kann man, also Jesus hat das dreimal gesagt, was kann man daran bitteschön nicht verstehen? Ja, anscheinend ist das nicht so einfach, oder? Und ich versuche das mal deutlich zu machen, wie massiv das war anhand von Petrus. Ich meine, er war nun wirklich jemand, wo man sagt, okay, das ist kein Thomas, ne? Und Thomas, der hat ja zum Schluss auch noch ein bisschen gezweifelt, oh, ist Jesus überhaupt auferstanden und so. Aber Petrus, ich meine, der war die Nummer eins, oder? Das ist, und die Geschichte geht so los, er wird ja erwählt und er ist dabei bei diesem ganzen Team. Und dann irgendwann, nach 3 Jahren so, kommen sie dann ja auch nach Jerusalem, ziehen sie ein in Jerusalem. Kennt ihr diese Geschichte mit dem Esel? Wo Jesus auf dem Esel reitet? Kennt ihr die? Und die hat Petrus miterlebt. Und zwar ist es eine wichtige Geschichte, weil da erfüllt sich etwas aus dem Propheten, aus dem Prophet Zacharja. Und die Geschichte geht so. Also zunächst mal hatten sie gar keine Esel und mussten die Esel organisieren. Und dann hat Jesus eben Jünger beauftragt und gesagt, okay, geht mal zu dem Haus und da steht ein Esel und den bindet ihr los. Kennt ihr die Geschichte? Die ist total witzig. Wahrscheinlich war der Eselbesitzer sehr enttäuscht. Weil die Jünger kommen dahin und schrauben einfach den Esel ab. Ja? Und dann sagt Jesus noch, und wenn der rauskommt, der Besitzer, und fragt, hey, was macht ihr da? Dann sagt einfach, der Herr braucht es. Das ist cool. Und genau das passiert auch. Die kommen hin zu dem Haus, nehmen den Esel, so wollen gerade weggehen mit dem Esel, geht die Tür auf und sagt, hey, was macht ihr da? Eine gute Frage, oder? Und dann einfach sagen, der Herr braucht es. Ach so. Ja, dann ist okay. Keine weiteren Fragen. Ich dachte nur so, ist ja mein Esel. Ja. Okay. Ich dachte, ich probiere das jetzt mal beim Mediamarkt aus. Ich gehe da jetzt mal hin. Gibt es einen Ansbach im Mediamarkt oder irgendwie sowas? Okay. Und schraub mir da so ein Smart-TV ab, ja, und dann kommt bestimmt so einer, ne, mit so einer Etikette und fragt mich, hey, was machen Sie da? Und dann sage ich, der Herr braucht es, ja. Gucken, ob das funktioniert, ja. Aber irgendwie sind wir jetzt vom Thema abgekommen, glaube ich. Jetzt nehmen die diesen Esel mit und dann setzt sich Jesus darauf und dann reiten sie nach Jerusalem rein. Also Jesus reitet und die Jünger so nebenher, oder? Und sie wissen genau, Petrus weiß genau, hier erfüllt sich das, was in Sacharja Kapitel 9 so schön steht. Ja? Und du, Jerusalem, Tochter Zion, freue dich, denn dein König kommt demütig, reitend auf einem Esel, im Füllen einer Eselin, kommst du nach Jerusalem rein. Versteht ihr, die Jünger daneben sehen dieses Bild, ihr Jesus Christus, der Messias, reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Was dachten alle? Jetzt geht's los! Denn im nächsten Vers, in Sacharja 9, Vers 10 steht, und er wird für Frieden sorgen in ganz Jerusalem. Er wird die Kriegswaffen abschaffen und er wird für Frieden sorgen. Ja, jetzt geht's los, Jerusalem, freu dich. So, und was ist das Erste, was Jesus macht, nachdem er als Erstes vom Esel fährt, hätte ich beinahe gesagt, absteigt und in Jerusalem steht? Was ist das Erste, was er tut? Er geht in den Tempel. Und er räumt im Tempel auf. Es gibt so einen Jesus-Film, wo das schön dargestellt wird, wo er anfängt, so die Tische umzuschmeißen und die Stühle und sagt, das Haus soll ein Bethaus heißen. Und die Jünger stehen da so, oh, Wahnsinn, was macht er da? Aber stimmt, wenn der Prophet recht hat, dann ist er der König und jetzt räumt er in Jerusalem auf, oder? Und dann siehst du so die Jünger am Anfang so, oh, total verängstigt. Und dann später in dem Film, also in der Bibel haben wir gleich keine Videosequenzen, ja, das ärgert mich manchmal, aber in diesem Film, ja, siehst plötzlich so Johannes, ja, so nimmt auch so einen Stuhl und schmeißt ihn um, ja, pff, ja, und denkt so, ha, ja, genau, stimmt. Und plötzlich sind alle involviert und alle schmeißen irgendwelche Stühle um, ja, im Tempel und genau, und wir wollen mal aufräumen hier. So, und dann gehen sie mit Jesus raus, so wie die 12 glorreichen Halunken von Jerusalem, ja, gehen sie raus und Petrus vorneweg und sagt so, jetzt erfüllt sich das, was wir immer geglaubt haben von unserem Messias. Er ist der Friedefürst, oder? Und dann lehrt er noch ein bisschen so in der Öffentlichkeit. Nachts muss er sich verstecken. Sie treffen sich heimlich zum Pessachfest. So, dass Judas nichts davon weiß, damit er sie nicht verraten kann. Dann wird Jesus gefangen genommen in Gethsemane. Und Petrus denkt, das kann nicht wahr sein. Was macht er? Zack! Ja. Mit seinem kleinen Schwert kämpft er und sagt, lass meinen König zufrieden. Der will ja König in Jerusalem werden. Ne? Und zack, da hast du. Ne? Und dann plötzlich liegt das Ohr am Boden. Ja, der arme Malchus, ja, verlor sein Ohr. Weil Petrus, der verstand das gar nicht, was jetzt passierte. Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Nein, warum? Ich muss dich doch verteidigen. Nein, 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 nein. Petrus, hast du mir nicht zugehört? Ich muss gefangen genommen werden. Ja, aber was ist denn mit dieser ganzen Eselsgeschichte und wann fängst du denn an, dein Reich aufzubauen? Versteht ihr? Er hat so eine Vorstellung von Gott gehabt und das passt überhaupt nicht zusammen hier, dass Jesus jetzt leiden und sterben muss bis zum Schluss. Also Schwert weg, Ohr wieder dran. Dann wurde Jesus gefangen genommen und wir lesen mal, hab noch einen Text mitgemacht, das ist spannend, das ist jetzt genau der Ort. Und versteht ihr, in Petrus ist es am Rattern und am Brodeln und er fragt sich, ist das ein falscher Film, in dem ich hier bin? Schaut mal hier, Lukas 22, gehen wir jetzt mal rein, ab Vers 54. So, die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters und Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Und in der Mitte, also der dachte sich, okay, ich muss mich jetzt nah bei Jesus halten. Ich glaube, in geheimer Mission, der wollte Jesus da raushauen. Ist meine persönliche Theorie. Steht hier nicht drin. Ich denke mir das nur so. Jetzt pass mal auf. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers da sitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit dem zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Ich glaube, das war in dem Moment, wo Petrus sagte, ich muss undercover bleiben. Mich darf keiner entdecken. So, naja, immer so Blickkontakt mit Jesus und zuzwinkern, ich hole dich hier raus. Kann doch nicht wahr sein, dass Jesus jetzt schon, nein, das darf nicht wahr sein. Ich kenne diesen Mann nicht. Ja. Es ging nicht lange, heißt es hier im nächsten Vers. Da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Und Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später, erklärte wieder jemand anderes mit bestimmter, natürlich war der auch mit ihm zusammen. Es ist doch auch in Galiläa, man erkennt es am Dialekt. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und ihre Blicke trafen sich. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Er weinte in bitterer Verzweiflung. Da war etwas komplett zusammengebrochen im Leben von Petrus. Eine Vorstellung, die er hatte von Jesus, wie Jesus sein soll, wie der Weg von Jesus gehen soll, war nicht mehr da, hat sich aufgelöst, wie eine Seifenblase zerplatzt. Und heute Nachmittag, bevor wir in die weitere Osterkonferenz einsteigen, ist mir ganz wichtig, dass wir diese Momente in unserem Leben nicht herunterspielen. Für Petrus war das der bitterste Moment seines Lebens. Der hat Rotz und Wasser geheult und dachte, das gibt's gar nicht. Ich habe Jesus verleugnet, weil ich enttäuscht war, weil ich eine falsche Vorstellung hatte. Die Emmaus-Jünger später waren auch komplett enttäuscht. Wir dachten, wir hofften, es sei der Retter Israels. Und jeder ist so mit seinen Gedanken. Und es ist so wichtig, dass ein Petrus später dann eine Begegnung mit dem Auferstandenen hat, wo Jesus ihm eine Frage stellen konnte. Und vielleicht ist das so eine Art Osterkonferenzfrage für dich, die Jesus den Petrus damals gestellt hat. Sie ist ganz einfach. Nicht, was hast du da getan? Oder warum warst du so enttäuscht? Oder warum hast du nicht an mich geglaubt? Es mag alles stimmen. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus fragt, Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Sind wir wieder ein Team? Bleib nicht bei deiner Enttäuschung stehen, sondern schau, ich bin da und ich komme jetzt in deine Enttäuschung hinein und wir räumen das auf. Wir kriegen das wieder hin. Und auch wenn es noch so schlimm scheint und deine Fragen sind mir nicht egal. Und Thomas, mir ist auch nicht egal, wenn du zweifelst. Zu dem kommen wir auch noch. Es ist mir nicht egal. Jesus ist da als der Auferstandene. Er ist da auch für dich. Ihr habt die Möglichkeit gehabt, Fragen zu schicken per App. Mit was für Fragen kommt ihr hier an diese Konferenz? Und es sind 6 Fragen auf dem Tablet. Ich glaube, es sind mehr Fragen hier in dem Raum und mehr Menschen, die Enttäuschung erlebt haben mit Jesus, mit anderen Menschen. Und ihr habt Fragen. Und meine Botschaft an dich ist, herzlich willkommen an die Osterkonferenz, denn hier hast du einen Gott, einen Auferstandenen, der deine Enttäuschung sehr gut kennt und der da ist. Schau, während die Jünger sich unterhalten, ist Jesus da. Er hört ihnen zu und er wird eine Lösung finden, eine Antwort, die ihnen hilft. Und auch Petrus nimmt er wieder auf. Auch dich wird er hier herzlich begrüßen und in die Arme nehmen und sagen, komm, erzähl mir von dir. Das Wichtige ist, dass du nicht stehen bleibst da, wo du enttäuscht bist, wo du frustriert bist, sondern dass du jetzt den entscheidenden Schritt gehst und sagst, Jesus, ich lass dich da nochmal ran. Schau, es gibt so ein paar Fragen. Soll ich mal zum Schluss ein paar vorlesen? Jetzt hoffe ich, dass hier keine... Ach, jetzt ist hier ein Code. Das kann ich natürlich gar nichts lesen, weil mit Code, den ich nicht kenne, komme ich natürlich nirgends rein. Aber ich habe mir die Fragen auswendig gemerkt. Da hat einer geschrieben, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Das sind super Fragen. Ich wäre enttäuscht, wenn Gott es nicht könnte. Ich wäre aber auch nicht enttäuscht. Ist egal. Das sind so philosophische Fragen. Eine andere Frage war was anderes. Jemand schrieb, wo ist Gott in meinem Alltag? Ich erlebe Gott häufig nicht. Und da steckt eine Enttäuschung hinter, nämlich die, dass vielleicht viele von euch hier sind und sagen, ja, ich komme jedes Jahr an die Oko und jedes Jahr hoffe ich, ich kann mir diesen Oko-Spirit mitnehmen, oder? Und dann ist das so schnell weg in meinem Alltag. Gute Frage. Lasst uns hier lernen in den 3 Tagen, wie das geht, dass du dass Jesus eben nicht nur hier ist, sondern wirklich auch in deinem Alltag und ihm dort begegnen kannst. Da möchte ich jetzt gleich für beten. Ein anderer, oder es sind zwei andere, die hier super ehrlich geschrieben hatten. Einer hat geschrieben, er ist Trennungsvater, geschieden, von den Kindern entfremdet. Wie kann ich das mit Gott bewältigen? Oder so fragst du. Zunächst mal muss ich sagen, das ist krass, dass du diese Frage hier so ehrlich stellst. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass ich die jetzt vorlese. Aber ich möchte dir was sagen. Ich möchte auch für dich jetzt beten. Ich kann die Situation nicht beurteilen. Auch von hier vorne nicht einfach sagen, yo, das geht schon. Aber ich kann beten für dich. Ja, denn dass du hier bist, hat anscheinend einen Grund. Und das ist super, dass du hier bist. Und ich bete für dich, dass du Jesus als den Auferstandenen hier triffst. Und verstehst du, egal welche Frage, welche Enttäuschung du erlebt hast, wo du geweint hast in bitterer Verzweiflung, wo du gedacht hast, oh Gott, ich dachte, ich hoffte, du hilfst mir. Es gibt Gründe dafür, warum das passiert ist, das Ende einer Täuschung. Aber es ist auch manchmal der Punkt, wo etwas Neues beginnen kann. Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt hier sind mit all unseren Fragen, mit unseren Erlebnissen, mit unseren Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, mit den guten Dingen, die wir mit dir erlebt haben, aber auch mit den Enttäuschungen, mit Niederlagen, mit Ergebnissen in unserem Leben, wo wir dachten, oh, da dachte ich eigentlich, das geht anders aus. Vater im Himmel, das wird einen Grund haben. Manchmal lag es an meiner eigenen falschen Vorstellung und manchmal hattest du einfach noch einen anderen Weg, einen besseren Weg für mich. Es ist so schwer, das gleich zu verstehen. Wir sehen aber in der Bibel, dass es da Menschen gab, ganz enge Vertraute von dir, Jesus, die enttäuscht waren, verbittert waren, verzweifelt waren, Fragen hatten. Das war ganz normal. Und deswegen, du begegnest ihnen in diesen Fragen. Und wir wissen, dass du auch heute als der Auferstandene da bist, um uns zu begegnen, um uns an die Hand zu nehmen und durch diese Tage hier zu begleiten und ganz persönlich durch die Botschaften, durch die Gespräche, die wir haben werden mit anderen Freunden, mit denen wir hier unterwegs sind, dass du reden kannst zu uns. Ja, ich bete, gib du eine Antwort. Begegne du denen, die sagen, ich wünsche mir mehr Gott in meinem Alltag, mehr Zugang, mehr Zeiten, die ich mit Jesus verbringen kann. Schaff du Raum und Platz dafür. Bitte begegne du den Menschen, die mit Nöten hergekommen sind und mit offenen Fragen. Da ist dieser Trennungsvater. Auch noch andere Fragen habe ich gelesen, wo Menschen einfach tiefer Not sind und Fragen haben. Ich bitte dich, dass es hier eine Möglichkeit gibt, mit dem Zeit für dich-Team darüber zu sprechen und wirklich Hilfe zu erleben und Trost zu erleben. Und Licht am Ende des Tunnels. Danke, dass du ein Gott bist, der letzten Endes nie enttäuscht. Weil du die Wahrheit bist und weil wir uns ganz auf dich verlassen können. Amen.